Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich abermals einen Psalm. Heute ist es der Psalm 34, woraus ich euch ein paar Verse vorlese. Und er ist überschrieben mit Gott rettet die, die zu ihm rufen. Ja, es gibt oftmals Krisen, Probleme in unserem Leben und wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir können uns in unseren Problemen suhlen, wir können jammern, wir können ja in uns hinein jammern, sagen wir es mal so. Denn jammern an sich ist ja nichts Schlimmes. Aber das Wichtige ist, dass wir in solch einer Situation zu Gott rufen, dass wir nicht in uns hineinrufen oder andere Menschen alleine nur anjammern und sie um Hilfe bitten. Das ist alles legitim. Wir dürfen reden über unsere Probleme, aber wer kann unsere Probleme so wirklich lösen? Gut, es mag Möglichkeiten geben, wo uns Menschen helfen, ob das finanziell ist oder auch durch ein Gespräch und dass uns danach vielleicht geholfen ist. Aber ist uns wirklich bewusst, dass das auch indirekt von Gott kommt, diese Hilfe, dass Gott der Schöpfer dieses Menschen ist, der uns in dem Moment hilft, uns zuhört oder uns auf eine andere Art und Weise weiterhilft. Und dass, wenn er es getan hat und es uns besser geht, wir dann wiederum Grund haben, Gott dafür zu danken und auch dem, der da war für uns. In Vers 1 heißt es von David aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. Ja, dieser Vers, der läuft mir immer mal wieder über den Weg und ich habe schon ein, zwei Mal darüber ja, gelesen und auch euch vorgelesen und er ist mir immer wieder ja, ein Vers, der mich irgendwie etwas verwirrt. Und, aber trotzdem, es ist ein Teil ja, des Wortes Gottes. Und der starke David, er hat auch mal einen schwachen Moment gehabt und hat sich ja wahnsinnig gestellt. Also er hat sich nur gestellt, er hat so getan, als ob. Und gut, ich denke jetzt zurück. Ich denke jetzt zurück an Freitag vor 8 Tagen, da wo ich diese schlimme Erfahrung hatte, zusammen mit 5 anderen Leuten, die bei dieser Messerattacke dabei waren. Und ja, ich bin kein Selbstverteidiger, ich bin kein Mensch, der wirklich ausgebildet ist, um anderen Menschen, jetzt hat sich herausgestellt, es waren 7 Messerstiche, die da, ja, jemand getroffen haben und in dem Moment war ich gelähmt und ja, wir haben uns dann alle größtenteils, ja, man kann sagen, alle, die da dabei waren, gestellt, als wären wir ja Steine. Wir haben uns wie Steine gestellt, wir waren eingefroren und hatten zwar Gedanken und Worte, die aus uns rauskamen, aber trotzdem war da nichts bei, was irgendwo, ja, uns allen und ich weiß, auch dem Opfer wohl nicht geholfen hätte, wenn wir es in die Tat umgesetzt hätten. Insofern ist es schon wichtig, wenn wir ja so wie wir können, ja uns vorbereiten auf solche schreckliche Situationen. Und in dem Moment habe ich an Gott ge gedacht. Das war möglich. Ich dachte an ihn und ich habe von ihm Ruhe geschenkt bekommen. In Vers 2 heißt es, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Ich wiederhole, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Ja, sogar in dieser Situation, wo David sich hier ja wahnsinnig gestellt hat, denkt er daran, dass er nicht vergessen will, den Herrn zu loben. In Vers 3 heißt es, aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen werden, Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören und sich freuen. Ja, alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden ihn hören, den Psalmschreiber, und werden sich ja in der Gemeinschaft ja zusammengehörig fühlen. Denn auch er hat sein Leid, David hat sein Leid geduldig ertragen. Und er tat, was er kann, auch wenn das im ersten Moment nur, ja, sich wahnsinnig zu stellen, ihm das nur möglich war. Aber er hat es getan und es hat ihn zum Ziel geführt. Und wir können uns gemeinsam freuen, wenn wir alle unser Leid geduldig ertragen. In Vers 4 heißt es: Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Ja, das kann man im Gebet tun, das kann man im Gesang tun, das kann man ja in Gesprächen tun, wenn wir Zeugnisse weitergeben. Ja, wie gesagt, vielleicht dieses Zeugnis, wo ich erlebt habe in dieser schrecklichen Situation, und ja, miteinander dennoch den Namen des Herrn rühmen, weil er dabei ist in jeder Situation, die wir durchleben dürfen, nicht müssen, denn alles, was wir mit ihm durchleben dürfen, wird uns stärken, und alles, was wir ohne ihn durchleben, das wird uns ja schwächen, und wer ohne ihn stirbt, der bleibt im Tod. Der wird zwar zum Gericht auferstehen und von Jesus, dem Richter, am Ende der Zeit gerichtet werden, aber wer keine Beziehung mit ihm hatte zu Lebzeiten, der wird es dann nicht mehr nachholen können. Denn jetzt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, jetzt ist die Zeit der Gnade. Sie ist noch nicht zu Ende. Sie ist noch im Gange. Und der Zeitpunkt, wo ja die Zeit zu Ende ist, das weiß niemand. Das wusste nicht mal Jesus, als er hier auf der Welt ist, als er gefragt wurde, ja, wann er denn wiederkäme, zurück auf die Welt. Und da meinte er, das weiß nur der Vater im Himmel. Und dieses Geheimnis, das war bei ihm gut aufgehoben. Denn wenn wir wüssten, wenn er wiederkommt, dann könnten wir ja unseren Wecker stellen und kurz zuvor uns noch bekehren. Aber auf der anderen Seite, wir würden viel verpassen. Die Zeit mit Jesus in einer engen Beziehung mit ihm, seine Liebe spüren, seine Gnade spüren und all die Gaben, die er dann durch seinen Geist uns schenkt, all das würde an uns vorbeigehen. Und das ist doch traurig. In Vers 5 heißt es: Ich suche die Nähe des Herrn, und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Ich wiederhole: Ich suchte die Nähe des Herrn, und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Er rettet uns sogar aus der Todesangst. Da, wo unser Leben in Gefahr ist, da, wo das Leben des anderen, des Opfers in Gefahr war. Und ja, ich kann sagen, das Opfer, es lebt noch. Und Jesus hat das Ganze vorzeitig beendet. Es waren zwar 7 Messerstiche, aber es war ein junger Mann und er hat es überlebt. Er ist wieder wach, wieder ansprechbar, heraus aus dem Halbkoma, wo er eine Zeit lang war. Und das ist ja die Gnade und die Macht Gottes, dass er ihn ja gerettet hat. Und alle anderen, die dabei waren in dieser schrecklichen, angsterzeugenden Situation. In Vers 6 heißt es: Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Es ist mir schlecht, als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Ich wiederhole Vers 6 und 7. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Ja, wer war beschämt? Das erste Pärchen, das beschämt war, das war Adam und Eva im Paradies, als sie Gott getroffen haben und ja, sie nicht die Wahrheit sagen konnten, dass sie vom Apfel, vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, die ihnen ja die Möglichkeit gab, das Böse zu erkennen. Und nur wer das Böse erkennen kann, der ist in der Lage, beschämt zu sein. Sie haben beide... Sorry. Sie haben beide, bevor sie von diesem Apfel gegessen haben, ein Leben in Freude gelebt. Ein Leben ohne zu wissen, was denn böse ist. Denn sie selbst hatten dieses eine Gebot, du sollst nicht vom Baum der Erkenntnis essen, nicht getan. Also lag zu dem Zeitpunkt die Schuld noch nicht auf ihnen und sie waren noch nicht beschämt. Und als sie dann Gott trafen und ja, er dann das Gespräch mit ihnen suchte, waren sie bedeckt. Sie hatten Scham, sie hatten ein Schamgefühl. Und dieses Schamgefühl kommt erst, ja, wenn wir uns unserer Schuld bewusst sind. In Vers 7 heißt es, als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Ja, Gott hat die Menschen befreit aus aller Not. Die größte Not, in die sie sich begeben haben seit Adam und Eva, war die Schuld, gegen die guten Gebote Gottes zu verstoßen, sie zu brechen. Das Gelübde, das Testament, das Versprechen, sie haben es gebrochen. Und Gott hat dieses Desaster erkannt und hat Jesus Christus, seinen Sohn, in die Welt geschickt, um dieses Problem für die Menschen zu lösen, um sie wieder loszulösen von der Schuld, um sie wieder so, ja, schuldlos und so unbedacht, was die Schuld angeht, zu machen wie im Paradies. Klar, die Sünde haftet auf unserem Körper, unser Körper wird sterben, aber unsere Seele, ja, sie wird überdauern, sie wird es überleben, sie wird aus dem Grab herauskommen, wenn Jesus wiederkommt, oder wir werden direkt verwandelt, wenn wir noch leben, wenn Jesus wiederkommt, und werden dann ja einen neuen Körper geschenkt bekommen, der dann rein ist und der dann nicht mehr dem Tod preisgegeben ist. In Vers 8 heißt es, der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Ich wiederhole, der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Ja, diesen Vers könnte ich ohne Ende lesen. Weil, ja, die Situation einfach mir gezeigt hat, dass das Wahrheit ist, dass das wirklich Realität ist, dass der Engel des Herrn mich umgeben hat und mich geschützt hat, aber auch die Menschen um mich herum. Da war außer mir keiner in einer Beziehung mit Jesus, keiner. Aber der Schutz war auch auf ihnen. Sie wurden auch geschützt. Diese 6 Personen, die da noch waren, mit mir zusammen. Und insofern, ja, kannst du gewiss sein, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass Gott mit dir geht und dass er sich sehnlichst eine Beziehung mit dir wünscht. Und dass er sich wünscht, dass du diesen Schutz, den er dir schenkt, ja, anerkennst, dich darüber freust und dich, ja, jubelnd ihm zuwendest. In Vers 9 heißt es, erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Kurz wollte ich noch erwähnen, ich benutze heute die Übersetzung Neue Genfer wieder. Und in Vers 9 haben wir gelesen, ich wiederhole nochmal, erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Ja, oftmals hören und sehen Menschen nur. Sie kennen Jesus vom Hören sagen. Und damals war es so, da waren sie vielleicht Augenzeugen. Sie haben gesehen, wie er geheilt hat. Und heute hören wir ja von seinem Wort, so wie ihr jetzt, liebe Zuhörer. Und es ist aber ein Unterschied, wenn wir nur hören oder sehen, wie er heute durch andere Christen wirkt, heilt und rettet. Es ist immer wichtiger, dass wir es selbst erfahren, an unserem eigenen Leib, dass wir erfahren, wie er unser Herz, unser steinernes Herz, ja, in ein weiches Herz verwandelt, wie er uns Stück für Stück sich selbst ähnlich und gleich macht, wir die Nachfolger Jesu. Und wenn du das noch nicht erfahren hast, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann möchte ich dir Mut machen, dass du ja auch da stehen kannst, dich dann auch glücklich preisen kannst, wenn du bei ihm Zuflucht suchst und dann findest. Rede mit ihm ganz offen wie mit einem Freund. Bring ihm alles, was dich belastet, all die Schuld, die du mit dir rumträgst, leg sie ihm unter sein Kreuz und lass dich beschenken, lass dich befreien. In Vers 10 heißt es, die ihr zu Gottes heiligem Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen. Aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gerne ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Ja, wer möchte nicht Freude am Leben haben, liebe Zuhörer? Nur diese Freude, die uns von Hollywood und Co. verkauft wird, ja, das ist nicht die wahre Freude, denn es ist eine Freude, die nur kurz hält, weil sie abhängig ist von materiellen Dingen, von Menschen. Und die Freude, die von Gott abhängig ist, die hält ewiglich. In Vers 14 heißt es, wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Und ich muss immer wieder betonen, ja, mit ganzer Kraft, die wir von Gott geschenkt bekommen. Es ist nicht unsere menschliche Kraft, es ist die göttliche Kraft, die göttliche Liebe, die uns erst befähigt, uns vom Bösen fernzuhalten und Gutes zu tun. Denn alles andere ist Werksgerechtigkeit, ist ja mit einem Helfersyndrom behaftet und dient niemandem etwas. In Vers 16 heißt es, denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Ich wiederhole Vers 16, denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, denn wenn sie um Hilfe rufen. Ja, er schaut freundlich auf uns und er schaut auf alle Menschen liebevoll. Ich muss da an den Vers denken, wo Jesus auf dem Berg war in Jerusalem und auf die Stadt hinunterblickte und all die Menschen im Sinn hatte, die noch keine Beziehung mit ihm hatten, die noch nicht mit ihm verbunden waren, an ihn geglaubt haben. Und er weinte bitterlich über sie. Es ist nicht die Beziehung, die die Liebe hervorbringt. Nein, es ist der Zustand des Unerlöstseins, des Verlorenseins, welcher Jesus ja die Tränen hervorgerufen hat. Und wer dann mit ihm in Verbindung steht, ja, da ist es dann so, dass er freundlich auf uns herabsieht, die wir dann, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen, nach seinem Willen leben. Er hat dann immer ein offenes Ohr für uns, wenn wir ihn um Hilfe rufen. Oder wie in meinem Fall vor Freitag vor 8 Tagen. Ich habe an ihn gedacht, weil ich konnte in dem Moment nicht laut rufen. Das hätte alles irgendwie noch schlimmer gemacht. Aber Gott kennt meine Gedanken, auch wenn sie nicht ausgesprochen sind. Und er erhört unseren Ruf, auch wenn er nur still ist. In Vers 17 heißt es, mit vernichtendem Blick aber schaut der Herr auf alle, die Böses tun. Er wird sie von der Erde wegnehmen und jede Erinnerung an sie erlöschen. Ja, Gott ist ein gerechter Gott. Er ist kein verweichlicher Gott. Er lebt die Gerechtigkeit. Er schuf Gerechtigkeit durch Jesus, durch seine Tat am Kreuz. Aber wer sie nicht in Anspruch nimmt, wer am Bösen, ja, festhält und es weiter will, seine Anarchie lebt, ohne Regeln, ohne Gesetze, ja, der wird von ihm weggefegt werden, ausgelöscht werden. Und der, ja, Gott schaut auf die bösen Taten. Er trennt das Böse von dem Menschen. Er liebt auch die Bösen, die Böses tun, aber er kann niemals die Sünde lieben, denn die Sünde trennt den Menschen, der Böses tut, von Gott. Das müssen auch wir differenzieren. Wir können jetzt nicht sagen, ui, das ist ein Böser, der tut Böses, den dürfen wir jetzt auch mit bösen Blicken anschauen. Nein, wir sollen ihn mit liebevollen Blicken anschauen. Ja, unmöglich, menschlich. Wie kann man einen Bösen liebevoll anschauen? Ja, mit der Liebe Gottes, mit der Feindesliebe ist dies möglich. In Vers 18 heißt es, die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm und er hört sie. Er befreit sie aus all ihrer Not. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Ja, er wird uns befreien. Nicht wie die, die in ihren bösen Taten, die an ihren bösen Taten festhalten. Sie haben sich selbst gefangen gehalten. Die Tür, die offene Tür in die Freiheit, sie sehen sie vielleicht, aber sie nehmen sie nicht in Anspruch. Aber die, die an ihn glauben, die werden aus allem ihrem Unglück befreit werden. In Vers 21 heißt es, er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Gott verachtet, findet durch seine Bosheit den Tod. Wer die hasst, die nach Gottes Willen leben, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Der Herr aber erlöst die Seelen derer, die ihm dienen. Und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten. Ja, viele Menschen zittern vor der Strafe Gottes. Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Sie versuchen ihr Leben ja auf Biegen und Brechen aus eigenen Stücken, Ernährung, Sport, ja, zu verlängern. Klar, das mag alles sinnvoll sein und das ist auch richtig in Gottes Augen. Aber deshalb können wir trotzdem unser Leben nicht verlängern. Auch wenn wir dafür sorgen, dass unsere Gesundheit einigermaßen gut ist, heißt es noch lange nicht, dass wir deshalb ein langes Leben haben. Genauso wie man nicht sagen kann, wann Jesus wiederkommt, so kann man auch nicht sagen, wie lange jeder einzelne Mensch lebt. Insofern sollten wir die Angst vor dem Tod überwinden, weil Jesus den Tod für uns schon überwunden hat und wir so keine Strafe fürchten müssen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.